ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich eine der bekanntesten deutschen Kabarettistinnen, Tina Teubner. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Teubner, ich glaube, ein bisschen mehr roter Teppich darf sein. Sie sind nicht nur Kabarettistin, Sie sind Chansonsängerin, Sie sind Autorin, Sie stehen seit 30 Jahren auf der Bühne und haben, was Kabarettpreise betrifft, so ziemlich alles abgeräumt, was es gibt, vom Deutschen Kleinkunstpreis bis zum Deutschen Kabarettpreis, jetzt noch den Salzburger Stier. Wo stehen die alle bei Ihnen zu Hause?
Die Pokale?
Ja.
Oh, das kommt ganz drauf an. Also zum Beispiel die Unterhausglocke, die dient noch immer jedes Jahr dazu, Weihnachten einzuläuten. Ich weiß, ich habe mal den Gaul von Niedersachsen bekommen, das ist ein Pferdehintern, aber so ein ganz schwerer Gusseiserner, der muss Türen sozusagen aufhalten. Das okay. Ist auch, das schafft er auch. Manche sind im Keller gelandet. Stier muss ich mal gucken, der kommt ja im Mai jetzt, wenn er gut aussieht.
Waren dann doch zu viele, um die alle in Regale einzuräumen. Sie sind ja viel unterwegs in Deutschland, aber zu Mainz müssen Sie eigentlich eine besonders intensive Bindung haben, habe ich mir gedacht, weil Sie den Deutschen Kleinkunstpreis gleich zweimal gekriegt haben. Das ist sehr ungewöhnlich.
Ja, also ich muss mal sagen, das Unterhaus in Mainz, das ist einfach eine wahnsinnig besondere Bühne. Und für mich war das ganz Besondere, dass wir da anfingen zu spielen, blutjung. Ich weiß auch damals, das war eine irrsinnige Ehre, als unsere Agentin sagte, ihr spielt im Unterhaus. Ich war Mitte 20 oder so. Und es gibt ja das kleine und das große Unterhaus. Und früher war das einfach so, dass man die Chance hatte, wenn man im kleinen Unterhaus spielte, die Künstler, die Kollegen, Kolleginnen aus dem großen Unterhaus kennenzulernen. Und es waren damals irgendwie auch alle noch trinkfest, es waren noch alle jünger. Und es war völlig klar, wenn man in Mainz spielte, lernte man sich kennen und man saß bis morgens um 5. Auch damals noch mit dem Matthias Thiel vom Kabarettarchiv und mit den Gründern. Und das waren einfach total bewegende Abende. Und auch welche, die mir manchmal schmerzlich fehlen, wenn ich nochmal dahin komme und wir alle so früh ins Bett gehen. Es ist schrecklich.
Hat sich's geändert?
Das hat sich echt geändert. Das verstehe ich auch. Ute Nebel auch damals, die Veranstalterin. Ja, ich verstehe das auch. Ein Veranstalter kann ja nicht jeden Abend da sein, wenn zwei Häuser bespielt werden.
Und jeden Abend trinken, ne?
Ja, die mit den Künstlern konnten das irgendwie. Ich konnte das auch besser. Ich kann das auch nicht mehr.
Merken Sie eigentlich große regionale Unterschiede, wenn Sie heute in Deutschland unterwegs sind? Also zwischen Mainz und München, Hamburg oder zwischen Stadt und Land?
Muss ich wirklich sagen. Also bei den Hamburgern ist es immer so, oder die Norddeutschen, die sagen immer die ganze Zeit, wir sind ja so zurückgehalten, aber wenn wir erstmal. Aber sie kommen die ganze Zeit auf einen zu, umarmen einen und sagen, wir sind ja so zurückhaltend. Ich habe das Gefühl, das hat wirklich mit der Tradition der Bühne zu tun. Es gibt Bühnen, die sind vielleicht ein bisschen konservativer, wenn man in städtischen Häusern spielt, dann ist es so, oder ein Abonnentenpublikum, dann ist das ein bisschen anders. Und es ist zum Beispiel schon ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt in Düsseldorf im Komödien spielt oder im Zack. Das hat spricht andere Zuschauer, andere Zuschauerinnen an. Regional kann ich es echt nicht sagen.
Wir sprechen gleich noch intensiver über Sie und die Themen, für die Sie stehen, warum Männer Grenzen brauchen zum Beispiel. Lassen Sie uns aber erstmal Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Ja.
Das Tollste an meinem Beruf ist?
Dass ich mich die ganze Zeit weiterentwickeln muss.
Das Tollste an meinem Mann ist?
Dass er sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Das muss lasse ich jetzt mal weg. Nein, dass er so weich und so klug ist, glaube ich.
Ich kann mich ärgern über?
Verlegte Autoschlüssel. Wenn ich mich verfahren habe, kann ich mich wahnsinnig ärgern. Ich weiß, es ist profan, aber...
Ich bewundere?
Unter anderem meinen Mann.
Für was?
Ja, für seine Klugheit und seine totale, seine ganz große emotionale Weichheit und auch sein unglaubliches Wissen.
In diesen Bereichen, finde ich, sollte man weniger Demokratie wagen.
Oh, das ist schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten kann, denn das war ja wirklich ein Gag, ne?
Das war wirklich ein totaler Gag, der auf der Hülle Ihres Albums steht. Ne?
Genau, ganz genau. Eigentlich sollte man nie weniger Demokratie wagen. Also das muss ich in diesen Zeiten auch sagen. Ist auch ein Untertitel, den ich heute nicht mehr gewählt hätte, weil ich finde, das ist die Grundlage unseres Beisammenseins, unseres Zusammenseins auf dieser Welt.
Wenn ich nicht Kabarettistin geworden wäre,
dann wäre ich Psychotherapeutin.
Wenn ich einen Tag lang mal unentdeckt in die Haut einer anderen Person schlüpfen dürfte, wäre ich gerne.
Oh, vielleicht meine jüngste Tochter.
Aha,
oder
warum?
Meine ältere Tochter. Weil ich es gerade bei Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, manchmal schwierig finde, rauszufinden, was denken die eigentlich. Also es wären jetzt für mich gar nicht so Prominente, weil ich denke, die kann ich ja nachlesen. Ja, das ist, muss ja nicht. Aber manchmal wäre ich auch, wobei, nee, ich denke gerade drüber nach. Also manchmal frage ich mich, diese Großen, die unsere Welt so an den Rand fahren, wie sind die eigentlich, wie leben die? Wie lebt so ein Mensch wie Putin, wie lebt er damit, mit dem, was er anzettelt? Ich glaube, mal einen Tag in diesem Kopf zu stecken, würde mir auch was bedeuten, ja.
Wahrscheinlich wäre man danach kaputt oder so, keine Ahnung.
Genau, also ja. es hat auch was sehr Gruseliges, deswegen erleben Sie mich zögernd antworten.
Wenn ich meinen Kindern einen einzigen Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Da muss ich meine Mutter zitieren, die auf ihren allerletzten Metern den Kindern gesagt hat, es ist eigentlich ganz einfach, sei einfach ein Mensch.
Das ist schön.
Finde ich auch.
Männer brauchen Grenzen, weil...
Kann ich auch nicht so beantworten. Das war ein Gag, das war ein
ist
Witz.
Schon klar.
Da habe ich ein Buch geschrieben, das ist aus einer... aus einer Laune entstanden, natürlich angelehnt an den Titel Kinder brauchen Grenzen und nein, Männer brauchen, Frauen brauchen auch Grenzen, Menschen brauchen Begrenzungen und am Ende halt.
Wir alle. Ja, genau. Müssen die Grenzen des anderen respektieren.
Genau.
Aber lassen Sie uns mal über dieses sehr witzige Buch sprechen, finde ich, das Sie da geschrieben haben. Ein Erziehungsratgeber mit dem Titel Männer brauchen Grenzen. Gab es den konkreten Auslöser, der Sie damals dazu gebracht hat, zu sagen, diesen Ratgeber, den braucht es unbedingt noch?
Ja, den gab es eigentlich, weil meine Kinder waren ganz, ganz winzig. Also das ist ja wirklich schon ein bisschen her. Und ich fand es so wahnsinnig lustig, ich lernte natürlich dann auch viele Eltern kennen, dass das Kind gerade tobt und brüllt und sich irgendwie die Stirn aufschlägt. Und die Eltern gucken erstmal ganz schön, welches Buch kann ich aus dem Regal ziehen und wo kann ich mal nachblättern? Und das ist irgendwie natürlich so ein bisschen so eine satirische Aufarbeitung dieser ganzen Ratgeberkultur. Auch dieses, muss ganz ehrlich sagen, dieser vielen Menschen, die bei Kindern sagen, Madamchen braucht Grenzen hier so, das hat mich oft gestört und ich habe gedacht, nein, das Kind braucht Halt. Das Kind braucht Eltern, die ihre Grenzen gut kennen. Und das war gerade mal so ein Vater, der das damals gesagt hat, den fand ich ehrlich gesagt so anstrengend und da dachte ich, Freundchen, du brauchst Grenzen. Und dann war dieser Titel geboren. Aber der ist natürlich wirklich, wirklich satirisch zu verstehen.
Ja, natürlich, absolut. Ja. Aber eben trotzdem sehr, sehr witzig, diese Männertypologien, die Sie in diesem Buch aufstellen. Angefangen vom schweigsamen Mann über den kranken Mann, also so Typologien, wie wir sie alle kennen, natürlich überzeichnet. Mit welchem Typus Mann hätten Sie persönlich die meisten Probleme in echt?
Ich glaube, in Wirklichkeit mit einem, der sich nicht zeigt. Also ich finde schweigende Männer... Das ist zum Beispiel was mein Mann extrem tut. Mit dem kann ich wirklich alles besprechen. Immer. Also der ist einfach offen. Und ich finde das anstrengend, in einer Beziehung zu leben. Also stelle ich mir vor, wo ich selber überhaupt keinen Einfluss darauf habe, ob es schön ist oder nicht. Und ob jemand gerade geöffnet hat oder nicht.
Weil der andere nur schweigt und nicht redet.
Auch aus guten Gründen. Ne? Also ich will das jetzt nicht so zickig sagen. Menschen haben schon Gründe dafür, sich auch manchmal... ein bisschen seltsam zu verhalten, aber für mich wäre das schwierig. Ich bin kein Mensch, der gut Dinge unter den Teppich kehren kann. Ich kann ganz schlecht verdrängen.
Konfliktunfähigkeit ist ja auch ein Thema, dass Sie da den Männern unterstellen, dass Sie sagen, boah, das gibt es bei Männern schon häufiger als bei Frauen, auch diese Konfliktunfähigkeit.
Ja, man muss jetzt auch mal, nachdem ich jetzt natürlich altersweise langsam werde, muss ich natürlich auch mal sagen, wahrscheinlich tun die Männer das auch aus Gründen. Also es ist ja eine, sagen wir mal, eine Lösung aus Angst vielleicht, was anzusprechen, was nicht zu tun, der man eigentlich auch mit eher Wärme begegnen sollte.
Okay.
Aber es ist schwerweise, oder?
Ja,
es wird grenzwertig weise.
Ich finde
ne?
auch. Also
ich finde,
Sie sind
jetzt
eigentlich zu großzügig geworden.
Ja?
Ne?
Ja? Ja, das kann schon sein.
Was finden Sie persönlich schlimmer, den sportlichen oder den unsportlichen Mann?
Für mich wäre ein sportlicher anstrengend. Ich glaube, ich wäre aber für sportliche Männer auch sehr anstrengend, weil die nicht verstehen würden, dass ich dann einfach sehr gerne auch sitze und mich unterhalte.
Aber Sie machen selber gar keinen Sport.
Na, das stimmt so nicht. Ehrlich gesagt mache ich Sport, seit ich merke, dass es sehr doof wäre, wenn ich keinen machen würde. Aber jetzt nicht aus Leidenschaft. Also es gibt ja Menschen, die sagen die ganze Zeit, was wäre ich ohne meinen Sport? Und bei mir ist das so, ohne meinen Sport wäre ich eigentlich ein ganz zufriedener, genügsamer Mensch. Ich mache das wirklich, damit ich fit bleibe. Ich habe keine Lust jetzt... irgendwann dann 60 zu werden oder 70 und darum zu kreuchen. Also so unsportlich bin ich gar nicht, wie ich immer tue, aber äußerste Disziplin. Also dieses Verlangen raus, joggen oder so, das kenne ich nicht.
Und Ihr Mann auch nicht?
Nein.
Also Sie sind sich da absolut einig?
Da sind, ja, wobei der sehr gerne und schnell sportlich Rad fährt. Aber jetzt nicht so als, nicht jeden Montag von 9 bis 11 oder so.
Also da ergänzen Sie sich ganz gut.
Da ergänzen wir uns super. Ja.
Ideal. Männer, Frauen ist für Sie... Ja, eigentlich in allen Ihren Programmen ein Riesenthema und eben auch natürlich Quelle von großem Witz. Und lassen Sie uns mal reinhören mit einem Auszug aus Ihrem Programm Ohne dich war es immer so schön, mit einem kleinen Lob an die Männer.
Wir finden es toll, wie er uns immer wieder die Welt erklärt. Schon morgens, wenn er die Zeitung aufschlagt. Denn wir wissen ja so wenig und nur die wenigsten von uns können lesen. Von daher, wenn mein Mann mir etwas erklärt, rutsche ich auf der Stuhlkante ganz weit nach vorne und sage danke, dass du dir die Zeit nimmst, an meiner Bildung zu arbeiten. Wenn ich groß bin, will ich genauso schlau sein wie du. Auch eure Hilfsbereitschaft soll nicht unerwähnt bleiben. Es vergeht kaum ein Tag, an dem mein Mann nicht die Spülmaschine umräumt, die ich schon wieder so huddelig eingeräumt habe. Dass sie da keine Mühe scheut, jedes Messerchen, jedes Gäbelchen einzeln hochzunehmen, liebevoll hochzuhalten, denn noch in diesem Moment das Schweigen dem Gespräche vorzieht, um es kurz darauf gütig tadelnden Blickes richtig rum wieder hereinzustecken. Also Männer, eure größte Erfindung ist nicht das Feuer, nicht das Rad. Eure größte Erfindung ist dieser Blick, diese souveräne Bewahrung der Schöpfungsordnung von Paradies bis Miele.
Ich dachte ehrlich gesagt, es gäbe es nur bei uns zu Hause, bevor ich Ihr Programm gehört habe.
Naja, sagen wir mal so, ich versuche ja nicht nur von uns zu reden oder von mir und meinem Publikum so einen Privatmüll vor die Füße zu schmeißen, sondern irgendwie ein bisschen persönlich zu sein. Und ich versuche natürlich vor allem auch zu verstehen, was interessiert Leute wirklich. Und wenn ich das mitkriege, dass es Themen irgendwo gibt, dann versuche ich die irgendwie aufzugreifen.
Und dieses Thema mit der Spülmaschine, haben Sie von sich zu Hause oder einfach von Freunden, die Ihnen das erzählt haben?
Das ist eine sehr, sehr persönliche Frage.
Ja, das ist nicht ganz so dramatisch. Das Thema haben offensichtlich ja viele.
Also ich sag mal so, ich kann nicht gut Spülmaschinen einräumen. Nein.
Also mein Mann räumt die auch gerne aus, weil er das Gefühl hat, da ist nicht jeder Quadratzentimeter gut genug ausgenutzt.
Ja,
ne?
Auch
sondern
das kommt vor.
Der schachtelt das dann noch so richtig.
Ja, genau. Und ist auch eine Kompetenz.
Ja, ist super. Ne?
Ja.
Wie kommen Sie auf die Inspiration zu Ihren Themen?
Also ich muss vielleicht mal ganz grundsätzlich sagen, Sie haben gerade gesagt, die Themen sind oft Männer und Frauen. Das stimmt schon, das kommt immer wieder vor. Aber ich finde es deswegen so interessant, weil wir in der Beziehung sozusagen die kleinste Form der ganzen Welt repräsentieren. Und mir ist es total wichtig, natürlich nicht explizit politisches Kabarett zu machen. Das mache ich nicht, denn dafür müsste man die Kamera auf Weitwinkel stellen und ich kann einfach gut an Menschen ranzoomen. Aber mir ist es total wichtig, dass mein Publikum mitkriegt, dass ich auch ein politischer Mensch bin, der wahrnimmt, was passiert auf der Welt. Also das ist sozusagen das Bühnenbild und ich zoome an uns Menschen davor ran. Und ich habe vor allem auch das Gefühl, es gibt sonst auch keine Pointen mehr. Ich wüsste wirklich nicht, wo ich, wenn ich die Welt beschreibe, wo ich Pointen finden sollte, ohne Dinge entsetzlich zu bagatellisieren. Und das finde ich schwierig. Aber wie wir damit umgehen vor diesem Wahnsinn, da sind eine Menge Pointen. Und ich finde es einfach auch immer viel, viel interessanter, eben bei sich selber zu gucken und von sich zu sprechen, als immer zu sagen, die anderen. Und das kann ich viel besser. Ich kann natürlich, also es ist viel demütiger, sozusagen bei mir anzufangen, zu gucken, warum kriegen wir das nicht hin? Warum, ja, oder natürlich auch Menschen, die ich dann beobachte, ohne sie jetzt preisgeben zu wollen. Aber ich kriege schon, glaube ich, eine Menge mit von Menschen.
Hat denn der ein oder andere aus Ihrem Bekanntenkreis sich schon mal wiederentdeckt, auch in Ihrem Programm? Und auch wiedererkannt?
Sehr liebevoll, immer nur Liebe. Also ich finde, wenn man sowas macht, natürlich auch vollkommen anonym, dann muss es sehr liebevoll sein, ja.
Und Ihr Mann hat ja viele Gelegenheiten, sich wieder zu erkennen. Er begleitet Sie seit vielen Jahren auf dem Klavier.
Also ist mein Pianist, ganz genau. Dazu muss ich mal sagen, Ben ist ja beim Entstehen der Programme ganz wesentlich beteiligt. Also ich schreibe, aber Ben ist auch wirklich eine Pointenschleuder gelegentlich und hat auch natürlich ein totales Veto und ganz tolle Ideen und macht ja dann auch die Arrangements von den Melodien und vertont auch gelegentlich was und ist ja absolut beteiligt. Und es ist mir auch wichtig, jetzt bin ich schon wieder so altersmilde, aber mir ist auch wichtig, selbst wenn wir uns auf der Bühne scharf beschießen, dass klar ist, das ist am Ende ein Spaß.
Enthüllen wir mal, wie Sie beiden sich kennengelernt haben.
Ich habe das vor langer Zeit mal getestet. Ich wollte es wissen. Ich habe eine Kontaktanzeige aufgegeben, folgenden Inhalts. Nette, dicke, arme, alte Frau. Sucht gut aussehenden, vermögenden Mann zwecks Mobilisierung der letzten sexuellen Ressourcen. Gerne jünger. Habe ich neulich noch meinen Kindern erzählt und die fragten mich, was sie sich wahrscheinlich auch gerade fragen. Ja, Mama, sag doch mal, hat sich jemand gemeldet? Und ich sagte wahrheitsgemäß, ja, Papa.
Herrlich, stimmt natürlich nicht, ist aber eine super Geschichte, finde ich. Wie haben Sie sich wirklich kennengelernt?
Ich habe einen neuen Pianisten gesucht, tatsächlich. Und habe einen Freund angerufen, von dem ich wusste, dass er viele Menschen kennt. Und den erreichte ich zwischen Kindergeschrei und einem Auftritt nach Hannover. Der musste irgendwie nach Hannover fahren. Und der sagte direkt am Telefon, Ben Suverkrüpp, der ist super. Da habe ich einmal gefragt, ist es der Sohn von Dieter? Und dann sagte der, ja, der hat Komposition studiert und Klavier. Und dann war mir eigentlich klar, wenn der will, dann ist es das.
Dann nehme ich den.
Ja, nee, wirklich.
Erstmal als Pianisten,
genau.
Wie lange haben Sie als Pianist, also einfach auf der Bühne zusammengearbeitet, bevor da mehr draus wurde?
Ein Jahr. Ein ganzes Jahr.
Mhm. Also er wusste, auf was er sich eingelassen hat, auf jeden Fall.
Ich auch.
Was ist der Vorteil für Sie dabei, mit dem eigenen Mann zusammenzuarbeiten?
Es ist ja ein Leben, was so glanzvoll scheint und das hat aber auch ganz viel Alltag. Also man sitzt tausende Kilometer im Auto und es ist oft so, dass die Bühnen sehr, sehr schön sind und die Publikumssäle und die Garderoben was sehr Schäbiges haben. Und auch in Hotels ist das von Adlon bis irgendein Hausflur sowieso oder was. Wir haben auch schon Kakerlaken auf dem Zimmer gehabt. Also das ist wirklich nicht immer nur Glanz, dieses Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das mit jemandem zu tun, den man nicht liebt, das fordert eine solche Größe ab.
Da wäre man auch nicht auf demselben Zimmer zusammen.
Nein, das sind wir im Übrigen auch nicht. Okay. Weil wir leben ja auch zu Hause nicht in einem Zimmer und das muss ja auch irgendwie schön bleiben. Wir haben immer zwei Hotelzimmer. Mhm. Immer. Allein um auch tagsüber sich mal ein bisschen irgendwie zurückzuziehen. Und ich finde auch, der Preis, den man zahlt, wenn man so viel weg ist, der ist auch einfach sehr hoch.
Der ist extrem hoch. Sie haben ja beide noch Kinder zusammen, zwei Mädchen. Wie alt sind die jetzt?
Die sind jetzt 15 und 17.
Also aus dem Gröbsten raus, würde man sagen. Aber
ja, könnte man auch sagen.
Oder gerade wieder reingekommen.
Nein, alles gut. Ja. Nee, das war jetzt ein Scherz.
Ist ja nicht einfach, ne, wenn beide Eltern Bühnenkünstler sind.
Es hatte einen ganz, ganz großen Vorteil, dass bei uns von Anfang an klar war, wir müssen das sehr gut professionalisieren und wir hatten einfach wahnsinnig tolle junge Frauen, die mit uns auf Tour gegangen sind. Und wenn wir in NRW spielten zum Beispiel, nachts zurückfahren konnten, dann waren die Kinder zu Hause und dann hatte es den Vorteil, dass es uns auch einfach als Paar noch gab. Also es gab für uns sehr junge Eltern, seit die Kinder abgestillt waren dann, gab es die Möglichkeit, ins Auto zu steigen und zum Beispiel nach Mainz zu brettern, ja, und abends wieder zurück. Und dann waren wir als Paar zusammen und die Kinder waren versorgt.
Aber wenn Sie sagen, Sie haben die mit auf Tournee genommen zum Teil, die waren ja irgendwann schulpflichtig.
Haben sie auch noch mitgenommen, die sind eigentlich bis Corona mitgekommen. Also wir haben auch wirklich, wir haben einen Bus gekauft.
Wir haben das gemacht mit Homeunterricht oder?
Nö. Wir haben gesagt,
weil die sind ja schulpflichtig.
Wir haben der Schule gesagt, dass sie lernen. Ja, Gott im Himmel, die sind schulpflichtig, aber da war ja die Kleine dann, die war ja gerade in der 5. Klasse und wir spielen ja jetzt auch nicht jeden Tag, sondern wir haben, seit die Kinder auf der Welt sind, machen wir so 100 Abende. Da ist ja dann auch viel am Wochenende oder viel, wo wir mal in NRW spielen. Das war dann letztlich einmal im Monat ein Tag oder so. Also
das hält sich ja stark in Grenzen. Trotzdem muss man sich natürlich gut organisieren.
Man muss das unfassbar organisieren, aber das geht.
Zwei Pubertiere haben Sie zu Hause, haben wir gerade gehört. Auch das ist sicherlich eine unerschöpfliche Quelle von Inspiration, oder?
Ja, ich finde vor allem, ehrlich gesagt, ich finde, wenn man Kinder hat und erleben muss, dass die so weggehen von einem, das ist ja erstmal was Schmerzliches und gleichzeitig ist es ganz toll, weil es wäre ja furchtbar, wenn die hier zu Hause die ganze Zeit an meinem Rockzipfel säßen. Ich finde, das ist ein Moment, wo man sich irgendwie nochmal selber so überlegt, was man im Leben machen will und was man nochmal ändern will oder was man zu zweit macht oder was man von der Welt sehen will. Und ich finde das eigentlich auch nochmal einen ziemlich tollen Moment und eine gute Zeit, dass die jetzt so weg sind und man irgendwie auch lernen muss, die müssen jetzt selber, also die müssen auch lernen, vielleicht mal Unsinn zu machen. Und es ist dann nicht mehr so in meiner Macht, aber auch nicht mehr so in meiner Verantwortung.
Also Sie sehen das entspannt. Ich glaube, das sehen nicht alle Eltern so. Hören wir mal rein in Ihr Programm.
Jugendliche haben bei uns einen beschissenen Ruf. Sie gelten als sowas Ähnliches wie eine Kreuzung aus Seegurke, Amöbe und Stinkmorchel. Antriebslos, verkabelt, verpickelt, launisch, unverschämt. Ich glaube, so steht es auch im Brems Tierleben. Wenn sich eine Raupe verpuppt, dann phlegmatisiert sie eine Zeit lang, dann schlüpft sie und ist ein farbenprächtiger Schmetterling. Und die ganze Zeit während der Verpuppung stehen die Menschen ehrfürchtig staunend davor und sagen, oh, sie phlegmatisiert, sie verpuppt sich, bald ist es soweit. Wenn sich ein Kind verpuppt, phlegmatisiert das exakt genauso, aber unter viel schwereren Bedingungen, denn es hat noch nicht mal das Fressen eingestellt. Es muss fressen und ausdünsten und verpuppen und saufen. Und die Eltern stehen nicht davor und sagen, oh, wie interessant, der Emil verpuppt sich. Was wohl aus ihm werden wird? Ein großer Gelehrter, ein beschwingter Tänzer. Die Eltern gucken auf die Raupe und sehen ein Monster am Küchentisch sitzen, gefangen in einem Kokon aus Abscheu allem gegenüber und insbesondere ihnen, die sie sich die Nächte um die Ohren gehauen, die Lebensversicherung auf den Kopf geknallt haben für die neue PlayStation XY1 bis 23 und die 10 Smartphones pro Quartal.
Finden Sie, dass die Jugendlichen tatsächlich besser sind als Ihr Ruf, Frau Teubner?
Also ich kann zumindest sagen, dass ich viele, viele kenne, die sich verdammt viele Gedanken machen. Und ich finde auch, dass die Jugendlichen es ganz schön schwer haben. Also wir kritisieren immer so, dass sie den ganzen Tag vorm Handy sitzen, aber muss auch sagen, wir haben ihnen irgendwie diese Last vor die Füße geworfen. Ich möchte damit nicht aufgewachsen sein. Also ich finde das ganz toll, dass ich noch aufgewachsen bin ohne diesen permanenten digitalen Wahnsinn.
Und die Eltern sind ja, sagen Sie, auch ein Problem, weil die vielleicht einfach viel zu klare Vorstellungen haben,
ja,
was aus ihrem Kind
werden soll. Ja, ich im Übrigen auch, ne? Also jetzt nicht nur die anderen. Ich finde das ist ja auch wahnsinnig schwierig.
Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich glaube niemanden, der sagt, ich möchte einfach, dass mein Kind glücklich wird, der Rest ist mir egal. Ich finde, jeder hat eine Erwartungshaltung, oder?
Ja, sagen wir so, das ist ja schon so schwierig, dass man irgendwas damit verbindet, was es bedeutet, glücklich zu sein. Und ich finde auch bei Kindern ist es manchmal so schwer, dass man sich halt auch gelegentlich mal unbeliebt machen muss und dass man dann merkt, wenn sie dann was gemacht haben, was jetzt nicht auf ihrem Plan stand, sind sie hinterher ja auch wahnsinnig stolz. Und dann tappt man dann doch wieder in diese, zu sagen, jetzt üb doch mal Geige oder lern doch mal was. Oder. Aber wenn sie es gemacht haben, sind sie ja wirklich manchmal so stolz. Ich finde es schwierig. Also es ist ein permanentes Abwägen und ja.
Was ist denn Ihre Erwartungshaltung in Bezug auf Ihre Kinder? Können Sie das irgendwie benennen?
Also ich würde jetzt mal sagen, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht Unsinn erzähle und mich besser darstelle, als ich bin. Ich habe, glaube ich, keine konkrete Erwartungshaltung. Also ich sitze nicht hier und sage, die müssen Medizin studieren oder wenigstens Architektur oder so. Das habe ich, glaube ich, nicht. Ich kann jetzt mal sagen, was mich total freuen würde. Also mir bedeutet das was, dass die für irgendwas brennen, dass die sich für irgendwas total interessieren oder irgendwann mal einsetzen, ja. Und ich find's auch toll, wenn man zum Beispiel solche Interessen hat, dass man sich im Leben ein bisschen zum Beispiel trösten lassen kann. Also ich finde zum Beispiel Literatur ist einfach was in vielen, vielen Stunden einem unfassbar viel geben kann. Oder auch mal in Momenten, wo man vielleicht mal ein bisschen alleine ist, so eine Einsamkeit lindern kann. Ich finde zum Beispiel auch Musik ist was wahnsinnig Tolles. Also bei mir, ich bin ja Geigerin, studierte Geigerin, habe das aber jetzt nie richtig ausgeübt. Also ich spiele noch Geige auf der Bühne, aber ich war jetzt nie im Orchester oder so. Und ich bin so froh, dass ich diese blöde Geige habe. Und ich kann natürlich auch dadurch, dass ich den Ben habe, der Pianist ist, kann ich immer mal wieder ihn fragen, komm, spielst du mal mit mir alle Beethoven-Sonaten vom Blatt oder so. Oder ich kann zum Beispiel mich erfreuen. Ich kann in Konzerte gehen und das kann mich ganz tief bewegen. Und das kann ja auch was anderes sein.
Und das ist aber bestimmt was Sie Ihren Kindern auch weitergeben wollten, oder? Dieses gemeinsame Musizieren.
Ja, Also da war ich dann manchmal auch schon ein bisschen rigoros. Ne? Das ist jetzt, da sind die jetzt zu alt, so das müssen die selber wissen. Aber
machen Sie das manchmal zusammen, auch mit den Kindern?
Also unsere jüngere Tochter, die hat da ein bisschen Spaß dran tatsächlich. Und die hat jetzt auch so ein Niveau, dass man sich mal hinsetzen kann und irgendwie Mendelssohn Klaviertrio vom Blatt spielen kann. Das geht. Und die ältere, aber die spielt mit uns zumindest nach Weihnachten. Die spielt Geige und auch toll.
Wie war das denn bei Ihnen in Ihrer Herkunftsfamilie? Geige ist ja ein Instrument, das man früh lernen muss. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben, Geige zu lernen?
Ganz ungewöhnliche Geschichte. Ich wollte nämlich immer Geige lernen und meine Eltern hatten das Gefühl, das ist zu schwer, lern's mal Gitarre. Und dann habe ich diese blöde Gitarre, die mir viel zu leise war. Ich hatte überhaupt keine Lust, diese blöde Gitarre zu spielen. Und dann habe ich so mit 13, 14 nochmal richtig gebettelt, dass ich eine Geige kriege zu Weihnachten. Da habe ich eine bekommen. Eine ganz billige, weiß ich noch, von Musik Tit aus Essen, die glänzte und kostete mit Kasten und Bogen 350 Euro. Mark natürlich. Ja, und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, das ist ja schwer und habe wieder aufgehört und habe erst Musiktherapie studiert in Wien. Und in Wien bin ich in so ein Laienorchester gegangen, den Akademischen Orchesterverein, um Mozart-Requiem mitzuspielen. Und das war eine solche Initialzündung. Da war klar, koste es, was es wolle, ich gehe noch an die Hochschule. 2 Jahre mir die Finger wund geübt, mit dem Kopf durch die Wand. Aber das ist jetzt nicht gerade der klassische Weg, den man geht.
Nee, absolut nicht, weil es ja auch dann schwer ist, so eine Aufnahmeprüfung für die Hochschule zu bestehen, mit Sicherheit.
Es würde wahrscheinlich auch heute nicht mehr gehen. Also das Niveau ist inzwischen so hoch, war damals aber auch schon hoch. Aber
also ja, das im Erwachsenenalter noch hinzukriegen, das
also
finde ich ganz, schon
irre. Also ein bisschen hatte ich noch von den goldenen Jahren. Ich war ja dann 20, ja.
Jo, 19, aber für 20. Geige schon sehr spät.
Das ist spät,
ne?
Ja, das ist spät.
Haben Sie Ihr Geigestudium zu Ende gebracht?
Ja.
Also bis zum Schluss durchgezogen.
Gleichzeitig
war Ihnen trotzdem klar, das ist nicht mein Weg, ich will nicht im Orchester spielen?
Das war mir relativ schnell klar. Also zu Beginn des Studiums war ich so ganz naiv und dachte, ach, dann spiele ich Streichquartett und Kellner oder so. Also was man so dummes Zeug denkt, ehrlich gesagt. Und dann war das so, dass ich relativ schnell auch viel Straßenmusik gemacht habe. Oder ich wurde dann vom Schauspielhaus Düsseldorf immer gefragt, wenn sie eine Bühnenmusikerin brauchten. Also es ging so ein bisschen in andere Wege. Dann hatte ich ein Tango-Programm und dann habe ich angefangen zu singen. Das war wirklich eine Initialzündung an einem Abend in einer Kneipe, wo ein Freund gefragt hat, machst du mit? Und da war sofort klar, das will ich machen. Das waren Chansons, ne? Das war klar. Und das war ungefähr in der Hälfte meines Studiums. Und mir war klar, ich mache dieses Studium jetzt noch fertig, dieses Geigenstudium. Aber das Ziel war ganz klar, ich werde Kabarettistin. Also damals noch Chansonette, ja. Ist ja immer kabarettistischer geworden. Aber das war völlig klar.
Und ja. Sie haben ja auch, genau wie mit Geige, mit Gesang, da waren Sie um die 25, ne? Da haben Sie den ersten Preis dann gewonnen beim Bundeswettbewerb Gesang für Musical Chanson.
Genau.
Und haben gar nicht lang vorher damit angefangen auch.
Nee. Wo man ja sagen muss, das ist jetzt auch ein bisschen was anderes. Also das ist nicht, den gibt's ja alle 2 Jahre für klassische Sänger, Sängerinnen und alle 2 Jahre eben für Chanson und Musical. Und im Chanson ist es halt ein bisschen so, das kann man ja nicht so lernen. Also ich kann jetzt sagen, dass das ganze Schreiben der Texte, das ist was, da wird man immer sicherer. Früher ist mir das entglitten. Da habe ich angefangen zu schreiben und es kam ein anderes Lied raus als das, was ich eigentlich wollte. Das ist heute nicht mehr so. Ich kann das auf den Punkt, ich habe natürlich viel mehr Handwerkszeug beim Schreiben. Aber jetzt so ein Chanson zu singen von irgendjemand anderem, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen eine Begabung.
Aber es ging ja noch über das Chansonsingen hinaus. Sie haben dann einfach auch Worttexte immer mehr geschrieben. Also richtig klassisches Kabarett auch gemacht.
Aber das ist jetzt wirklich auch über 30 Jahre gewachsen, muss man sagen. Das ist, also ich habe ja angefangen mit fremden Sachen. Dann habe ich angefangen, diese fremden Sachen wirklich entsetzlich zu verhunzen. Also ich muss auch sagen, manchmal denke ich mal, wir müssten mal mit Kolleginnen so einen Abend machen, wo alle ihre ersten Programme rausrücken. Wirklich, also ich könnte im Boden versinken, aber ich fand es so toll, dass die Leute es auch gut fanden, glaube ich. Wenn man das mit der entsprechenden Vehemenz bringt, dann geht das, ne? Aber aus heutiger Sicht, ohne Worte. Also teilweise fand ich Sachen so lustig. Und ich hatte auch das Gefühl, ich drehe das Rad neu. Also, ja.
Aber offensichtlich kam es ja zumindest so an, dass Sie durchgehalten haben.
Unter,
ne,
anderem das Phänomen des Selbstbewusstseins. Ja, und dann habe ich eben eigene Lieder eingestreut und dann war das Feedback, das sind die absolut nahesten Momente, das musst du mehr machen. Ja, ist ja logisch eigentlich, ne? Wenn ein Mensch wirklich was sagt von sich, dann wird er irgendwie greifbarer und irgendwann konnte ich keine fremden Sachen mehr singen.
Was ja ein bisschen auffällig ist, Sie spielen Ihre Programme viele, viele Jahre und dann auch immer mehrere Programme parallel. das machen ja viele Kollegen nicht, sondern die machen eins, machen das für 3 Jahre und dann kommt das nächste. Ja. Wieso haben Sie sich dazu entschieden?
Also grundsätzlich gilt, ich spiele im Programm so lange, wie es mir Spaß macht und wie es Gültigkeit hat. Und wenn da Stellen sind, die nicht mehr stimmen, dann schreibe ich die einfach um. Ganz einfach. Und wenn das ganze Ding nicht mehr stimmt, dann wird es abgesetzt. Und da hat sich erwiesen, dass manche Programme echt eine lange, lange Haltbarkeit haben und manche nicht. Aber mir wird dann nach einiger Zeit auch langweilig und mache ich wieder Neues. Und wenn das alte noch gültig ist, spiele ich es trotzdem. Und dann haben wir ja noch ein bisschen spezielle Programme. Also ich habe ein Weihnachtsprogramm, Stille Nacht, bis es kracht. Und ich habe jetzt im Programm seit November, das heißt Protokolle der Sehnsucht. Und das ist so ein bisschen Programm für alle Melancholiker und Melancholikerinnen. Weil ich dachte, die Lustigen, die treffen sich ohnehin. Und es ist kein Abend, der so tränendrüsig ist, so depressiv, überhaupt nicht. Aber die Melancholie hat ja so eine unfassbare Schönheit und auch so einen Trost und so eine Größe. Und das ist auch der einzige Abend, wo ich ein paar Sachen von anderen, also Fremdtexte, fremde Lieder singe und zusammengetragen habe.
Wobei melancholische Momente haben Sie auch in Ihren anderen Programmen drin. Ja. Es ist ja nicht immer nur irgendwie Witz und alle lachen, sondern es ist eine Mischung aus allem.
Ja, ich sage ja scherzhaft im Pressetext, ich bin eine studierte Melancholikerin mit Tendenz zu humorvollen Lösungen. Das finde ich aber auch ehrlich gesagt das ganz, ganz Tolle an diesem Genre. Man denkt immer, Kabarett oder Kleinkunst, das wäre immer nur lustig. Das stimmt nicht. Es ist vor allem ein Genre, was sich exakt so wie die Großkunst den ganz großen Lebensthemen widmet. Aber es verpflichtet sich, das erstens einfach zu tun, nicht in so einem verschwurbelten, blöden, wo man erstmal irgendwie Sekundärliteratur lesen muss, um überhaupt mitzukriegen, was gemeint ist. Also erstens einfach und zweitens humorvoll. Das ist der Standpunkt. Aber ich kann auch einen Menschen, der gerade stirbt, mit Humor begleiten. Und das meine ich ganz ehrlich. Und damit meine ich nicht, dass man eine Situation verkleinert oder ins Lächerliche zieht.
Als Sie gestartet sind in den 90er Jahren mit Chanson und dann auch mit Kabarett, da gab es nicht allzu viele Frauen, die das gemacht haben. Würden Sie sagen, das ist besser geworden heute in der Landschaft?
Viele, viele tolle Frauen, auch tolle junge Frauen, ne? Sehr, also
super. Haben Sie Kontakt untereinander? Kennen Sie sich?
Also es gibt ja so ein paar Formate, wo man sich immer wieder trifft. Ne? Das ist zum Beispiel die Ladies Night. Und das sind so Orte, wo wir uns tatsächlich treffen. Ansonsten ist es, muss man schon sagen, noch immer so, dass man ein bisschen die Quotenfrau ist. Also inzwischen ist jede Radiosendung, wo alle zusammen sind oder Fernsehsendung, ist auch eine Frau dabei. Das war ja früher auch nicht selbstverständlich. Aber dann ist man alleine da.
Ja, und wenn man auf die Preise schaut, also gerade meinetwegen auf den Deutschen Kleinkunstpreis, sind die Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. Ich meine, sie zählen doppelt, weil sie ihn zweimal gekriegt haben. Aber viel mehr Männer als Frauen, die den bekommen haben.
Ja, meistens ist dann doch eine Quotenfrau dabei. Aber es gibt schon viele, die sich Mühe geben. Also man muss sagen, früher war das wirklich noch so, dass meine Schwester Katja, die ja unsere Agentin ist, erzählte, dass Veranstalter sowas sagen wie, ja, nee, Tina, das finde ich gut, aber diese Spielzeit haben wir schon eine Frau. Das ist heute nicht mehr denkbar. Also ich finde, da gibt es echt ein Umdenken. Und ich fühle mich ganz gut repräsentiert in dieser Welt.
Also Sie haben nicht das Gefühl, dass es einem als Frau auf der Kabarettbühne noch deutlich schwerer gemacht wird als Mann oder dass man einfach mehr Leistung bringen muss?
Sagen wir mal so, ich glaube manchmal noch im Fernsehen ist es tatsächlich so, dass in den Sendungen, dass Frauen manchmal auch gar nicht so ihre Fähigkeiten entfalten können, weil es am Ende doch von so einem männlichen Humor geprägt ist. Und es zeigt sich, dass in so einer Ladies Night das total funktioniert, weil da nur Frauen sind. Hat ja auch hohe Einschaltquoten, ne? Und das wäre sicher was man nochmal überdenken könnte.
Wo würden Sie denn den Unterschied sehen zwischen weiblichen und männlichen Humor?
Ich glaube, dass Frauen, dass es da ein bisschen was Subtileres gibt und dass Frauen die Komik aus der Figur beziehen und tatsächlich aus Brüchen, die in Programmen entstehen. Und bei Männern, die haben oft so glasklare, ich sag jetzt mal Profi-Pointen. Es gibt auch ganz tolle Männer. Also es gibt Kollegen, die verehre ich absolut. Aber ich glaube, Frauen machen es oft aus ihrer eigenen Figur und aus ihrem eigenen Erleben.
Also vielleicht ein bisschen subtiler, meinen Sie?
Ja, es ist ein bisschen subtiler.
Sie sind seit 30 Jahren jetzt auf der Bühne. Was hat sich, außer was wir am Anfang hatten, dass nicht mehr so viel getrunken wird wie vor 30 Jahren auf der Bühne, was hat sich in Ihren Augen vor allen Dingen verändert?
Ich finde das ganz schwer zu beantworten, weil ich vor allem sagen muss, ich kann jetzt vor allem sagen, wenn ich meine Programme angucke, selber bei mir hat sich unfassbar viel verändert. Es wird alles immer, immer, immer temporeicher. Das ist auch, glaube ich, so. Also viel, viel schneller. Wenn man sich allein mal so alte Kabarett-Sendungen anguckt,
von 91 oder so. Ich denke, das kann nicht sein. Also sowas Ödes.
Also ja, ich auch ist gut, ja bei vielen alten wird. Filmen auch so, ne? Genau. Dass man denkt, die sind so langsam geschnitten, da passiert
unfassbar.
Ja gar
unfassbar. Wahnwitzig langsam. Also das Tempo ist, glaube ich, viel, viel höher geworden. Natürlich die Tatsache, dass wir alle in sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs sind. Ach doch, ich kann eine Sache sagen, die hat sich wirklich verändert. Früher zum Beispiel, da war klar, wir spielen wochenlang irgendwo. Also ich weiß, das erste Mal München, Fraunhofer, da wurde so 5 Wochen, wurde so 6 Wochen, ja, mal 4, 8, egal. Oder im Unterhaus, wir haben immer eine Woche gespielt. Es war völlig klar, eine Woche, kleines Haus. Und das war natürlich auch deswegen möglich, eine Stadt total kennenzulernen, Menschen mehr kennenzulernen. Und das ist völlig anders. Das ist irgendwie viel, viel, viel professioneller. Mache ich ja auch nicht mehr. Und da sind natürlich alle, dadurch, dass das so, dass es auch so schwer geworden ist, Bühnen am Laufen zu halten, müssen die gucken, dass es tatsächlich fluppt. Da kommt immer wieder jemand Neues. Und immer wieder dieser Druck.
Ist für einen selber aber natürlich auch stressiger, ne? Weil man ja permanent dann am Rumreisen ist.
Man reist, man hat jeden Abend Technikprobe. Das hat sich wirklich verändert. Ja, es war genussvoller. Es war einfach nicht, auch nicht so erfolgsorientiert. Ich glaube, alle sind so, dadurch, dass auch die Comedy so durch die Decke gegangen ist im Fernsehen. Früher war es einfach total normal, in 150er, 200er Bühnen zu spielen. Und heute sind die Erfolgreichen immer in 1000er oder 3000er Bühnen oder in irgendwelchen Stadien. Und eigentlich ist das ja eine kleine Form, eine ganz kleine, intime Form in brodelnden Räumen.
Mhm. Aber alle denken, man hat es dann geschafft, wenn man da vor 1000 Leuten spielt.
Genau.
Ne? Sie sind jetzt 58. Sehen Sie das ein bisschen wehmütig im Sinne von diese jungen Jahre, wo so alles noch offen war und alles neu war, sind vorbei? Oder sagen Sie, das hat auch ganz viele Vorteile, weil man zum Beispiel gelassener wird?
Ich finde, das hat auch Vorteile. Also ich bin manchmal ein bisschen wehmütig, weil ich auch denke, boah, die wertige Zeit, also da muss ich echt gucken, dass ich die nutze, ne? Wer weiß, was jetzt kommt. Was den Beruf betrifft, denke ich manchmal, boah, irgendwie diese ganzen jungen Kollegen, die noch die ganzen Programme schreiben müssen. Weil ich bin schon jemand, der sich auch sehr, sehr anstrengend am Schreibtisch. Also das ist nicht so, dass ich mich hinsetze und das fließt mir aus der Feder. Ich ringe echt um Lieder und Pointen und Momente, wo es berührend wird. Und also ich ringe da wirklich drum.
Und das hat sich auch nicht verändert?
Nee, das ist immer schlimmer geworden. Von Programm zu Programm ist das immer schlimmer geworden.
In anderen Bereichen sind Sie dafür gelassener geworden. Hören wir mal rein in Ihr Programm.
Ich habe früher zum Beispiel auch immer gedacht, ich müsse aktiv sein, sportlich. Heute weiß ich, dass der Gipfel eines Berges nicht höher wird, wenn man selber unter Qualen zu Fuß hinaufsteigt. Ich liebe die Berge und fahre gerne mit dem Moped drauf. Ich muss mir die Arthrose nicht in die Knie laufen. Die krieg ich auch anders da rein. Sitzend. Ich habe mir auch fest vorgenommen, nicht in dieses Getöse zu verfallen. Als Frau über 50 bist du einfach unsichtbar für die Männer. Also, liebe Frauen, ich hätte da mal einen Vorschlag gegen Unsichtbarkeit. Einfach 20 Kilo mehr auf die Waage, dann kommen sie um uns nicht mehr drum rum.
Selbstoptimierung, auch ein Thema, das Sie immer mal wieder in Programmen aufgegriffen haben, käme für Sie gar nicht in Frage?
Also ich glaube, das ist fast das Thema, was sich am meisten als roter Faden am Ende durch alles durchzieht. Weil das ja irgendwie so dem Gedanken verpflichtet ist, es gäbe eine bessere Version von uns selber. Und das stimmt einfach nicht. Ich finde das was ganz Gruseliges und ich finde, dass das definitiv den Blick auf Menschen heftet, der nach Mängeln sucht. Und das finde ich scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Das finde ich einfach ganz, ganz schlimm.
Ist aber so typisch für unsere Zeit, finde ich.
Finde ich auch. Mhm. Es ist alles ausgestattet mit, dann gibt es schon wieder irgendwelche Ringe, an denen man sieht, wie die Energie und was einem gut tut und Schritte gehen und laufen und alles hat dann nur noch eine, dann geht man noch raus, damit die Schritte mehr auf dem Handy oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist da völlig aus dem Lot gelaufen.
Hat ja vielleicht auch ein bisschen was mit mangelnder Dankbarkeit zu tun. Man kann ja einfach auch mal dankbar dafür sein, dass man so ist, wie man ist, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist generell auch für Sie ein Thema, dass Sie sagen, Leute, seid dankbar für das, was ihr habt und wollt nicht immer mehr.
Also das klingt jetzt auch so pädagogisch, dass ich da fast Angst habe einzustimmen, aber als ich zum Beispiel einen Text über die Selbstoptimierung schrieb, da hatte ich wirklich diesen Gedanken mal so gemessen an der Tatsache, dass wir auf der Welt sein dürfen und atmen und pullern können. Ist alles, was kommt, Zugabe. Und da ist es schon irgendwie auch grundkomisch, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, oh Mensch, ich muss noch ein bisschen abnehmen und meine Arme. Und also das ist so idiotisch, ja. Und da müsste, wenn der Mann dann auch noch ein bisschen abnimmt oder wenn man das oder das noch oder jenes und das Kind so oder so. Und es ist ja auf alles dieser optimierte Blick geworfen. Die Kinder werden ja auf eine Art auch dauernd optimiert, ja. Und das Leben und dann werden die Urlaube optimiert oder so. Und dann denke ich immer, erstmal entspannen und dann kann man weiter gucken. Und ob man es jetzt in Holland oder, weiß ich nicht, in der Eifel oder in Palermo macht, ja. Komm, egal. Ich glaube, immer dieses Gefühl, das ist noch nicht das Leben und das eigentliche Leben kommt noch. Und dann häufen wir Sachen an und Sachen und kaufen die Geschäfte leer, um die Leere zu stopfen. Und dann irgendwann werden professionelle Aufräumcoaches angestellt hier, die das Geraffel wieder wegschmeißen und so. Es ist so vollkommen idiotisch geworden.
Und Sie können sich dem so komplett entziehen?
Nein, natürlich nicht. Also ich rede hier die ganze Zeit so klug. Überhaupt nicht. Aber ich habe ja die Gelegenheit, mir dann abends wieder meine Programme anzuhören. Und wenn ich mir dann zuhöre, denke ich manchmal, komm, lass mal locker.
Also Sie sind auf jeden Fall niemand, der jetzt eine Diät machen würde oder wie auch immer, um sich selbst zu optimieren. Brauchen Sie auch nicht. Sie sind ein Genussmensch, habe ich mir sagen lassen. Und vor allen Dingen ein Fan von gutem Kaffee und lesen wahnsinnig gerne gute Bücher. Bei uns gibt es am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich greife hier jetzt mal kurz in meine Tasche.
Das ist aber nett.
Ich habe für Sie nämlich als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten, habe ich erstmal einen Kaffee gefunden aus einer Mainzer Kaffeerösterei, die mir versichert haben, das wäre die beste Bohne von Guatemala, die sie da gemahlen hätten.
Oh, ist das toll.
Und als Buch dazu gibt es sehr passend auch vom Titel her von Ferdinand von Schirach Kaffee und Zigaretten zum
das
Genießen
ist aber nett.
Und gegen die Selbstoptimierung.
Ja, super. Das habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, sehen Sie mal. Ja. Müssen Sie nur zu uns kommen. Viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles Gute.
Ihnen auch. Vielen, vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.